Hand, Fuß, Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund. Hallo, lieber Florian.
Hallo, lieber Nibras.
Ich hoffe, dir geht es gut und du bist hier in voller Vorfreude für eine neue Folge unseres Podcastes über Kinder- und Jugendmedizin.
Auf jeden Fall.
Stellen uns hier auch nochmal vor, falls ihr das erste Mal zuhört. Mein Name ist Nibras Nami, du bist Florian Barbour. Wir sind Kinderärzte hier aus Düsseldorf und machen diesen Podcast ja mittlerweile seit ja bald 2 Jahren, Florian. Das Geburtsdatum, Jubiläum steht bald an. Und hier gibt es manchmal Themen, wo wir beide diskutieren, Krankheiten, Symptome. Aber immer wieder haben wir auch sehr interessante Interviewgäste eingeladen.
Ja, so wie heute auch. Ihr habt sicher schon gelesen bei der Beschreibung der heutigen Folge. Wir haben einen Kollegen zu Gast, der schon einmal bei uns zu Gast war, den lieben Herbert Renz-Polster. Hallo, Renz-Polster.
Ja, hallo ebenfalls. Quer durchs Land.
Genau, quer durchs Land. Wir sind total happy, dass das geklappt hat, dass Sie wieder den Gang zum Mikrofon zu uns gewagt und geschafft haben. Wir erinnern uns alle mit sehr schönen Gefühlen an unsere erste Folge, an unsere erste gemeinsame Folge, die auch eine unglaubliche Resonanz ausgelöst hat bei unseren Hörerinnen und Hörern. Eine ganz beliebte Folge, wo wir ganz viel Feedback bekommen haben, wie interessant diese Folge war. Und da war es natürlich naheliegend, dass wir uns noch einmal und wieder einmal mit Ihnen zu Tisch begeben.
Ist übrigens in den Top 3 der Folgen und von fast 100.
Aha. Wow, Wahnsinn.
Ja, ich verliere vielleicht noch mal ein paar Wörter über Sie. Das Intro haben wir auch bei der ersten Folge mit Ihnen schon gestriffen. Und ich möchte aber noch mal so eine kurze Zusammenfassung geben über Ihr Leben und Schaffen. Sie sind, wie ich schon eingangs erwähnt habe, ebenfalls Kinderarzt, genauso wie wir, sind auch Wissenschaftler, sind auch Buchautor, haben eine ganze Reihe an Büchern geschrieben, die alle sehr zu empfehlen sind und alle auf ihrer Homepage und auf ihrer Präsenzplattform im Internet zu finden sind. Sie beschäftigen sich mit ganz unterschiedlichen Themen, ganz tagesaktuellen, aber auch ganz elementaren Dingen, was die Kinder- und Jugendheilkunde angeht, auch die Erziehung, die Elternschaft etc. haben da wirklich ein unglaubliches Arsenal an Themen, wo man sehr interessante Artikel nachlesen kann, eine ganze Hülle und Fülle. Und sie sind auch, und das macht sie sicherlich zu einem noch größeren Experten, als sie ohnehin schon sind, auch vierfacher Vater und haben vieles von dem, worüber sie schreiben, denke ich, am eigenen Leib erlebt oder anerlebt. Aber das hat sich ein bisschen entspannt. Die Kinder sind fast alle aus dem Haus? Oder
sie? Ja, die sind alle groß. Wir haben schon Enkelkinder. Ja. 2 Enkelkinder und das dritte ist unterwegs.
Ah, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
Prima. Aber geht ja wieder dann von vorne los mit den Enkelkindern.
In einer ganz anderen Rolle natürlich. Ist ja nicht der Erziehende oder die Erziehenden. Und, genau, und die Nächte haben dann die anderen. Ja, das ist auch gut.
Ja, aber ich freue mich dann hier mit 2 so Experten. Florian, du hast ja jetzt auch nicht verheimlicht bisher, dass du auch 4 Kinder hast. Über das spannende Thema des heutigen Abends zu sprechen, nämlich über das Thema der Väterrolle. Das haben wir uns heute ausgesucht. Da haben wir hier Väter von 8 Kindern und mich gar nicht mitgezählt, am Tisch quasi, am virtuellen Tisch sitzen. Deswegen ganz viel Expertise auch aus der Rolle. Und um in das Thema vielleicht einfach mal einzusteigen, die Väterrolle. War die denn immer so, wie sie heute ist? Wir müssen ja eh definieren, wie sie heute ist. Vielleicht gibt es da keine Definition, weil jeder das anders macht. Aber war das schon immer so, dass es klassische Verteilung gibt der Aufgaben? Oder wie ist es, das Thema Evolution hat uns ja auch schon durch die letzte Folge sehr begleitet. Wie ist das aus Ihrer Sicht?
Ja, da blicken wir eigentlich auf eine riesige Variabilität. Ich meine, man muss vielleicht noch weiter ausholen und sich überlegen, wie ist es überhaupt bei den anderen Arten? Ja, bei unseren Kumpels im Primatenreich bei den großen Affen. Und da sind wir Menschen wirklich die Ausnahme. Die anderen, da ist der Papa bei der Zeugung dabei und dann ist es aber wirklich, das war's dann auch. Und da ist nur ausschließlich die Mutter, die Erziehende, und die lässt auch niemand anders ran, also es ist wirklich 1:1 und das Bindungssystem entsprechend ausgerichtet nur auf die Mutter. Der Mensch ist wirklich eine große Ausnahme, insofern als er eben auch andere sozusagen an die Kinder ranlässt und auch abhängig ist davon, dass andere mit anpacken, sei es Großeltern, Großmütter, vor allem Freundinnen, Freunde. Also der ganze Clan sozusagen, also wirklich dieses Dorf, in dem wir immer reden. Und da wiederum in dieser Gruppe der Helfenden, da ist der Vater, wenn man jetzt auf die Jäger- und Sammlergesellschaften blickt, immer irgendwie mit dabei, aber hat da die wohl variabelste Rolle. Also die Großmütter haben eine eher konstantere Rolle. Wenn Großmütter da sind, dann übernehmen sie eine sehr stark Pflege direkt am Kind. Bei den Vätern hängt es von ganz vielen Faktoren ab, wie viel sie direkt am Kind sozusagen eine Rolle spielen. Wir müssen ja sowieso unterscheiden, die Rolle eines Helfenden ist ja jetzt entweder, man hilft mit beim Kind, ja, rumtragen, hochnehmen, ja, tragen und so weiter. Oder eben versorgt zum Beispiel den Clan oder die Familie oder die Kinder mit Ressourcen, indem er zum Beispiel leckere Dinge von der Jagd mitbringt oder so. Also es gibt ja dann direkte und indirekte Rollen und die sind extrem unterschiedlich. Also die Väterrolle ist die variabelste überhaupt. Und deshalb wundert es eigentlich nicht, wenn man rund um die Erde blickt heute. Auch da begegnet uns ja eigentlich alles. Ja, das sind Väter direkt mit dem Kind, machen Urlaube ist es gewiss nicht. Väterzeiten, Elternzeiten, eben Elternzeit. Ich sehe es auch bei meinen Kindern, wo die Väter dann direkt bei den Kindern eigentlich, dann genauso wie die Mütter eigentlich, dann direkt am Kind sozusagen mit dem Kind sind und für das Kind sorgen und so. Also es gibt eigentlich alles, die variabelste Rolle überhaupt. Das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Und auch in unserer Geschichte, also wenn man jetzt mal die Ebene anguckt, ist ja wieder genau das Gleiche. Guck nur mal, blättern wir 2-3 Generationen mit. Da haben die Leute wirklich gedacht, wenn Vater einen Kinderwagen geschoben hat, dann galt er so als ja, sagen wir mal, bemitleidenswertes testosteronarmes Mängelwesen. Ja, also es hat sich viel getan.
Naja, und dadurch, dass sich evolutionär da auch so viel getan hat, gibt es wahrscheinlich nicht so richtig ein Falsch und ein Richtig, oder? Weil früher war der Vater bei der Erziehung ja, wie Sie es gerade erzählt haben, gar nicht präsent, hat irgendwie die Beute nach Hause gebracht. Heutzutage versucht er Erziehungsurlaub zu nehmen, füttert das Kind, hat die Bauchtrage um und schuckelt das Kind in den Schlaf. Und das geht fast von einem Extrem ins andere. Und da es evolutionär ganz anders war, als es jetzt ist, kann man da sagen, das eine ist falsch, das andere ist richtig?
Nee, also das wäre ein Missverständnis, wenn man sagen würde, evolutionär ist es ganz anders, weil auch im evolutionären Kontext, wenn wir jetzt mal die Modellkulturen, die Jäger- und Sammlerkulturen uns anschauen, dann gab es da eben auch oder gibt's auch oder zumindest mal wurde es noch beobachtet, als die Kulturen noch funktioniert haben, gab es auch extreme Unterschiede. Also es gibt Jäger und Sammler, bei denen die Väter sehr viel mitmachen, also waren Messungen von bis zu 22% bei Säuglingen. Und dann wieder bei anderen Kulturen 3%. Also wo dann das hängt dann ganz stark ab, wenn zum Beispiel eine Jäger- und Sammlerkultur, das sind ja keine, wir denken ja immer, die sind alle gleich, das war die Naturvölker sozusagen, ja, aber das stimmt ja gar nicht. Das waren ja alles hochkomplexe Gemeinschaften mit einer jeweils eigenen Kultur, die sich dann wiederum eingestellt hat auf die eigenen Lebensbedingungen. Und wenn jetzt zum Beispiel in einem ökologischen Kontext nur die Großwildjagd nennenswerte Kalorien bringt, gut, dann waren die Väter manchmal halt 3 Wochen, 4 Wochen auf Streifzug und entsprechend weg. Also da waren viele, viele Faktoren, die dann dann wiederum mit beeinflusst haben, wie stark die Väter beteiligt sind. Also es ist unglaublich, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie komplex. Es gab dann wiederum Kulturen in Südamerika, Mittelamerika, wo die zwar die Mütter eigentlich der Kern der Familie waren und dann die Väter, ich sage jetzt bewusst Väter in Plural, da staunen vielleicht jetzt die eine oder andere, mit reingezogen haben in das Versorgungsnetz. Also da gab es dann sozusagen die soziale Vaterschaft als die normale Vaterschaft. Es gab also nicht den Vater, sondern man hatte so den freischwebenden kulturellen Mythos, dass alle Männer, die mit der Mutter Beischlaf hatten während der Schwangerschaft, dass die sozusagen das Kind, Väter für dieses Kind sind. Ja, also und dann waren die wiederum, und das konnte man auch messen, die haben dann auch für das Kind gesorgt, und je mehr soziale Väter, desto besser ging es eigentlich dem Kind. Also es gibt so viele Modelle, auch jetzt mit Blick auf die Jäger- und Sammlerkulturen, dass man wirklich gar nicht sagen kann, was ist normal, was ist normativ.
Also kann man ganz klar aufräumen mit dem Gedanken, das wäre irgendwie genetisch evolutionär verankert. Vielleicht beruft sich da doch der ein oder andere drauf, dass er sagt, das ist so und das ist festgelegt in unserem Erbgut. Das kann man ja mitnichten dann so sagen. Also
das, nee, genau. Das, also der Vater ist eigentlich interessanterweise erst vorbereitet auf das Kind direkt versorgende Rolle. Er ist also sozusagen vorbereitet, aber eben nicht automatisch. Da kommen dann viele Faktoren ins Spiel, die dann aus dem vorbereiteten Vater einen de facto Vater machen.
Nicht zuletzt die Mutter, oder? Die ja zunächst mal das erste Wort hat, was das Kind angeht, und auch erstmal dem Vater seine Vaterrolle zugestehen muss.
Ja, wobei das wäre jetzt schon sehr, sagen wir mal, ja gut, modern natürlich gedacht. Das spielt sicher eine Rolle, aber da dahinter stehen ja dann noch weitere Faktoren. Es wird einer Mutter, die zum Beispiel davon abhängig ist, dass sie unbedingt einen Helfer an der Hand hat, leichter fallen, dem Vater dann diese Rolle zuzugestehen als einer Mutter, die überhaupt nicht darauf angewiesen ist. Also es sind immer noch distale sozusagen noch weitere Gründe dahinter. Und einen habe ich ja schon genannt, es ist nämlich in der Tat die Subsistenzart. Also wie, von was leben die Kulturen? Was ist da die Rolle der Mutter? Was ist die Rolle des Vaters im Broterwerb? Nennen wir es mal einfach Broterwerb. Wenn zum Beispiel du in einer Kultur lebst, wo Jäger und Sammler sind und die Frauen sind spezialisiert auf Sammeln, die sind dann mit ihrem Säugling einfach tagsüber auf Sammelzug. Also je nach, vor allem in heißen Klimazonen, ist das Kind dabei wegen Stillen und so weiter. Und da ist natürlich klar, dass der Vater dann in der zweiten Reihe steht. Zumal der dann ab und zu mal 3 bis 6 Wochen weg ist auf Großwildjagd. Während in anderen Kulturen, wenn wir jetzt zum Beispiel Gartenbaukulturen haben oder Fischerkulturen, die relativ sesshaft sind, wo das sozusagen das Essen direkt vor der Tür ist, da hast du natürlich eine viel, viel größere Variabilität. Und da ist dann die Väterrolle dann auch gleich eine andere. Ja. Und wir haben es ja in der Geschichte auch erlebt, in den 50er, 60er Jahren Wirtschaftswunderzeit, war es ja auch tatsächlich so, dass die Väter abwesend waren lange Zeit vom Tag und abends halt dann da aufgetaucht sind. Es war schwerer für den Vater, da ans Kind sozusagen ranzukommen.
Ja, gerade wenn Sie die Zeit ansprechen, jetzt die Nachkriegszeit beispielsweise, da hat sich ja auch unglaublich viel getan und verändert von einem sehr, sagen wir mal, wahrscheinlich autoritären Stil der Väter noch zu Kriegszeiten oder auch vor dem Krieg. Und dann in der Nachkriegszeit hat sich das ja schon einigermaßen verändert in Richtung eines, ja, dahingehend, wo wir heute stehen, oder?
Genau, mehr zu einem beziehungsvollen Miteinander. Also auch ja in der Mann-Frau-Beziehung, die ist ja auch so ein bisschen, hat sich umgestaltet, hat sich geändert. Es ging früher viel um die Rolle. Ich bin der Mann, ich habe die Macht und du bist die Frau, du hast die und die Rolle. Aber man hat sich wenig auf der Beziehungsebene sozusagen getroffen. Und das Gleiche war mit dem Kind natürlich auch. Also die Väter waren ja dann ganz stark eben autoritär gepolt und auch auf ihre Rolle als die ja, Ansagenden, als die Führenden, als die Machthabenden dann auch festgelegt. Und es gab sicher auch Zeiten und ja, ich erinnere auch zum Teil noch die Zeiten, wo es wahrscheinlich ein Segen war, dass die Väter wenig sich am Kind engagiert haben, also dass die in der Erziehung eigentlich fern waren. Ich denke, in der Nachkriegszeit, wenn man sich vorstellt, das waren oft schwer traumatisierte Väter, autoritär geprägt, traumatisiert zum Teil. Und es war wahrscheinlich das Beste, was den Kindern der Nachkriegszeit passieren konnte. Das war eigentlich, dass die sich an die Wirtschaftswunderfront dann verabschiedet haben.
Ja. Sehen Sie auch darin den Grund, dass das früher mal so war? Also, dass sich das so ja dann doch sehr extrem entwickelt hat in den 60er, 70er Jahren mit diesen krassen Rollenverteilungen?
Ja, sicher, ja. Das war die Prägung eben der. Die autoritäre Prägung war eben, dass die Väter eigentlich eine Rolle übernehmen, die nichts mit der Beziehung direkt zu tun hat, sondern mehr oder weniger Forderungen stellen, Ziele durchsetzen, eben das alte von oben nach unten Programm. Ja, also das hat er sicher mit rein gespielt.
Das sind ja auch mehrere Jahrhunderte, die durchzogen waren von Kriegen. Ne? Das war jetzt ja auch nicht nur der Zweite Weltkrieg, da gibt's ja Konflikt an Konflikt. Das war noch das, was immer gelobt wurde jetzt im Geschichtsunterricht, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, dass wir in einer Zeit leben, wo ja so lange schon Frieden herrscht wie noch nie zuvor gefühlt. Ja, ich frage mich, ob darin auch vielleicht ja auch die Wurzel darin liegt, dass sich das ein bisschen verändert hat mit der Väterrolle, zumindest in gewissen Breitengraden, wenn wir jetzt hier von dem mitteleuropäischen Vätermodell ausgehen zum Beispiel.
Also ganz bestimmt, das hat ganz bestimmt eine Rolle gespielt, dass immer wieder Traumatisierungen und wieder die ganzen alten, ja, wirklich Verletzungen der Väter ständig stattgefunden haben. Man sieht es auch in der Geschichte, also es gibt Hinweise, dass in bestimmten Phasen, also zum Beispiel jetzt in der Zeit der Hanse, als sowas auch wieder schon gab, wie eine relativ breite und affluente Mittelschicht, die in gesicherten Verhältnissen aufgewachsen ist, und dass da die Väter dann wiederum eine viel positivere und viel stärkendere Rolle für ihre Kinder spielen konnten. Wird auch viel jetzt von jüdischen Gemeinschaften berichtet, wo dann in guten Zeiten die Väter dann auch sich mehr auf Beziehungen einlassen konnten. Ich glaube, das ist immer so ein Wechselspiel. In schlechten Zeiten, wenn eisige Winde wehen und die Menschen keine guten Rollen angeboten bekommen, sie sind halt wirklich autoritär verletzt eigentlich, dann sind die Väter auch eigentlich nicht geeignet, um sowas unglaublich, unglaublich Beziehungsvolles und auf Intuition und auf ja, Bedürfnis erkennen eingestellt, dass wir eben Kinder begleiten. Das passt dann einfach nicht zusammen.
Ich finde das sehr interessant, dieses Detail, das Sie vorhin genannt haben, mit den vielen oder mit den mehreren sozialen Vätern, die da auf recht eigentümliche Weise zustande gekommen sind, aber die sich dann irgendwie auch die zur Verantwortung gezogen werden und diese Verantwortung auch eingehen und sich dann auch um das Kind kümmern. Und Sie haben auch gesagt, dass man erkannt hat, dass das gut ist für das Kind. Was genau. Passiert denn beim Gegenteil? Also wir stellen das ja in klein nach, wenn jetzt zum Beispiel wenn wir wieder zum Erziehungsurlaub gehen, dass jetzt heutzutage Väter teilweise 3 Monate, 6 Monate oder auch länger, länger wird schwierig, Erziehungsurlaub nehmen und richtig sich mit der Mutter abwechseln, dass die Mutter kommt wieder ins Berufsleben zurück und der Vater ist zu Hause und kümmert sich dann ausschließlich ums Kind und lässt seinen Beruf ruhen. Mhm. Das Ganze in groß oder in extrem sind natürlich die alleinerziehenden Väter, die nicht den Luxus eines Erziehungsurlaubs haben, sondern einfach auf sich alleine gestellt sind mit den Kindern. Was hat das denn für Auswirkungen auf das Kind?
Also zunächst mal wird das Kind wichtig, dass es unterm Strich in einem Bindungsnetz oder Bindungssystem aufwächst, in dem es mit seinen Entwicklungsforderungen und mit seinen Bedürfnissen ankommt. Wie die Geschlechter verteilt sind, ist da absolut sekundär. Das ist auch nicht so. Es hieß dann, oder bis heute manchmal heißt es dann, es sind alles Frauen, die die Kinder erziehen und deshalb taugt es ja für die Kinder nichts. Das ist viel zu unterkomplex gedacht. Also das, weil, wenn man es beobachtet, dann, ich habe gesagt, die Väter sind für alles vorbereitet am Kind, natürlich stillen und so ist nicht diese ganze, physiologische Rolle können sie nicht spielen, aber egal, ja, sie können super Fläschchen geben. Aber Väter können primär mal alles, wenn sie entsprechend eingestimmt sind, können sie alles, was die Mütter auch können. Deshalb ist es fürs Kind egal und hat sich gezeigt, dass eben nicht das Geschlecht eigentlich nachher diktiert, in welcher Rolle sozusagen du als Elternteil bist, sondern dass es eher die Position zum Kind ist. Also um es vielleicht auszuschmücken, man hat früher gedacht, die Väter haben ja die aktivierende Rolle, ja, da wird dann gekickt und da wird Ding, also die Mütter sorgen dafür, dass das Kind nachher gut schläft und runterkommt und wenn es getröstet wird, ist die Mutter zuständig und für das Aufmischen und Abenteuer sozusagen sind die Väter zuständig, ja. Und daher kommt auch ein bisschen das Vorurteil, ja, jetzt sind die Kinder heutzutage den Frauen ausgeliefert, ja, wie es manchmal heißt, also wirklich. Aber was sich da in der Beobachtung gezeigt hat, ist, dass das nicht vom Geschlecht abhängt, sondern von deiner Nähe zum Kind. Das ist nämlich derjenige, der sozusagen die beziehungsvollste und direkt auf das Kind eingestimmte Rolle hat, also der nahe zum Kind ist, also so die ganz normalen, beziehungsvollen Dinge des Alltags mit dem Kind durchlebt, dass diejenige Person, egal ob Mann oder Frau, die hat eher die Rolle von tröstend, ausgleichend, runterregulierend, also so die mütterliche, was man als mütterlich bezeichnen würde. Und die Person im zweiten Glied, die übernimmt dann eher die Rolle von Good Friend, ja, wir hauen da mal jetzt den Abend auf den Kopf oder machen dieses und jenes, aber das kann auch die Mutter sein. Ja. Das ist also, das ist wunderbar. Ich finde es wirklich total, total wunderbar. Fürs Kind geht es ja nicht ums Geschlecht, sondern es geht darum, dass es Menschen hat, die menschlich die verschiedenen Rollen einnehmen können.
Also nehme ich daraus auch mit, dass es auch nicht schlimm ist, wenn es eine Verteilung gibt der Rollen, muss nicht geschlechterspezifisch sein, aber es ist schon okay, wenn der eine eher das, der andere eher das übernimmt. Es muss nicht so sein, dass jeder bei allem eingreifen kann, machen kann, Fußball spielen kann, Fahrrad fahren geht oder dann doch mehr am Abend die Ruhe reinbringt oder tröstet. Also muss nicht jeder alles immer bieten.
Überhaupt nicht. Auch nicht, man muss auch nicht durch das gleiche Mund reden, man muss auch nicht die gleiche Meinung haben, man muss auch nicht das Kind gleich behandeln. Kinder sind unglaublich gut und vorbereitet darauf, dass die sozusagen getrennt Buch führen, im sozialen Bereich. Ja, in der Kita macht man das, zu Hause macht man das, bei der Erzieherin, die ist, mit der ist man nicht so, die geht nicht gern raus mit uns, die wiederum und so weiter und zu Hause ganz genauso. Ja, bei der Oma gibt's Kekse, bei der Mama gibt's keinen Keks. Der Papa ist so, bei dem reagiere ich so und bei dem gelten die Regeln und bei der Mama gelten die Regeln. Ja, die Kinder kommen da nicht durcheinander. Das ist manchmal so ein bisschen, das setzt sich Eltern unter Stress, weil sie meinen, sie müssen die gleichen Erziehungshaltungen haben. Aber Kinder kommen damit klar, die wissen schnell, beim Papa ist so und bei der Mama ist so.
Ja, ist wahrscheinlich auch eine wichtige Vorbereitung aufs Leben, dann auch die so ein bisschen die Flexibilität und wie Sie sagen, das Buch führen. Ich kann mir das gut vorstellen, beziehungsweise weiß ich aus eigener Erfahrung, wovon Sie da sprechen. Dieses, man will es eigentlich, man will versuchen, es auf jeder Ebene dem gerecht zu werden. Und das funktioniert halt auch nicht immer oder funktioniert, kann wahrscheinlich gar nicht funktionieren, weil man gewisse Rollen übernimmt, die andere Rollen wieder offen lassen. Insofern ja. Ist das ein ganz, ganz spannender Punkt. Und dieses Vertrauen, das das Kind braucht in die Bezugsperson, in den Elternteil oder auch in die kooperative Erziehungsfamilie, die es da gibt, da hat halt die Mutter, glaube ich, einfach den gewissen Vorsprung des Beziehungsaufbaus, den es da während der Schwangerschaft schon gibt und dann durch die Geburt dann das Ganze noch greifbarer wird. Da muss sich der Papa erstmal hinter das Steuer setzen und erstmal hinterherrudern und dieses Vertrauen auch erstmal da nacharbeiten, oder?
Ja, genau. Wir haben es bisher sehr sozusagen ein bisschen rosa durchleuchtet dargestellt. Der Vater kann alles, aber die Bedingungen sind natürlich die auch, dass es lernt, dass er eingestimmt ist, dass er die Nähe zum Kind dann auch leben kann. Und das ist natürlich ein Lernprozess. Und die Lernkurve ist sicherlich in vielen, vielen Fällen deutlich schwerer wie für die Mütter. Das hat zum Teil, traditionelle Wurzeln, dass zum Beispiel Frauen eben mehr zum Beispiel schon als in ihrer Kindheit eher mit Geschwisterkindern sich kümmern, sich eher Kindsachen sozusagen kümmern und dann natürlich die prägende Phase der Schwangerschaft und dann die Geburt mit all dem auch zum Teil ja auch hormonellen Unterstützung, sagt man mal so. Die gibt es beim Vater auch in gewissem Maße. Der Vater macht ja auch sowas durch, wie dass er dann mehr Oxytocin bilden, weniger Testosteron im Laufe der Schwangerschaft. Aber die Mutter hat, sagen wir mal, kriegt es in einer dickeren Dosis ab und ist dann eben tatsächlich landet dann an der nächsten Nähe zum Kind. Und die Väter müssen eben dann langsam da reinwachsen. Das ist wirklich was, wo ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Die Väter, die haben da, müssen einiges per Willen oder per tagtäglicher Erfahrung und tagtäglichem Lernen nachholen, was die Mütter vielleicht schon im Vorsprung eben haben.
Und vielleicht ist genau, oder ich, wenn ich Ihnen zuhöre, werde ich immer fester davon, der Überzeugung, dass genau das eigentlich der Hauptsinn von so einer Elternzeit ist. Ich rede heute die ganze Zeit von der Elternzeit. Ich bin auch schwerer Fan der Elternzeit und habe bei jedem Kind die 2 Monate, die möglich waren, in der Konstellation genommen. Und es hat die Beziehung zu meinem jeweiligen Kind und auch zu den anderen Kindern, die natürlich auch dabei waren, aber vor allem zu dem ganz Kleinen, der verantwortlich war für die Elternzeit, dass es die überhaupt gab, maßgeblich beeinflusst und verändert auch. Also wir sind uns in der Zeit deutlich näher gekommen. Es gab ein viel individuelleres Beziehungsmuster dann zwischen mir und dem Kind, als es vor dieser exklusiven Elternzeit der Fall war. Und wenn ich dieses Aufholen, was man zwischenmenschlich da jetzt, was wir gerade genannt haben, wenn ich das immer nur abends ab 18 Uhr, wenn ich vom Beruf nach Hause komme oder am Wochenende, wenn ich mal frei habe, dafür reicht die Zeit eigentlich kaum aus. Und deshalb hinken, glaube ich, auch viele Väter da so hinterher, dass sie beziehungstechnisch da wirklich ordentlich lang brauchen. Und wenn man da aber ein paar Monate wirklich exklusiv sich rausnehmen kann und das auch mit dem Kind verbringen kann, dann ist das ein unglaublicher Booster, was diese Beziehung zwischen Kind und Vater angeht.
Ja, es ist ja vom Kind aus ganz klar, wenn du allein schon mehrere Tage, sagen wir mal, 1-2 Wochen bist du als Vater derjenige, der die volle Verantwortung für das Kind hat, dann bist du praktisch zusammengeschweißt. Also es ist wirklich dann, und das gerade, wie Sie sagen, abends dann erschöpft heimkommen und dann da noch, es ist was ganz anderes auch fürs Kind. Ja, das Kind ist ja von seinem, wenn das Bindungssystem aktiviert ist, also wenn das Kind ängstlich ist oder getröstet werden will, natürlich wendet es sich seiner primären Bindungsperson zu. Und dann hat der Vater ja oft sozusagen die Arschkarte. Also Kind weint. Wo geht's hin? Natürlich zu der Person, wo es den Tag über auch getröstet hat. Und dann kriegst du eher so die Schattenseite ab. Und da höre ich ganz viel Klagen. Ja, mein Kind, ich kann es nicht ins Bett bringen. Und ich kann dann nur sagen, Leute, lasst euch. Das ist normal vom Kind aus. Das würdest du auch, wenn du Kind wärst, genauso würdest genauso machen. Lass dich als Vater dadurch nicht, werd nicht jetzt, zweifel nicht an dir. Das ist vom Kind aus so. Das muss alles vorbereitet sein. Das braucht alles einen Wurzelgrund. Und da kommt später vielleicht die Zeit, wo ihr den Wurzelgrund miteinander schaffen könnt. Und dann sprießt eure Beziehung dann daraus. Aber jetzt gerade kann es niemanden Vorwurf machen. Die Mutter ist nicht schuld. Das Kind ist nicht schuld. Du musst genau. Nur ein dickes Fell zulegen und sagen, ja, trotzdem ist es super, dass ich da bin und dass ich bin und dass ich, was weiß ich, was deine Rolle gerade ist, dass du vielleicht dafür sorgst, dass die Rechnungen bezahlt werden. Dann musst du halt da auf die Schultern klopfen.
Ja, also das ist ja sonst zu einfach gedacht. Sonst hätte es ja nie glückliche Kindheiten gegeben, bevor nicht zum Beispiel Elternzeiten eingeführt worden sind oder es mehr Leute angefangen haben zu machen. Genau. Sonst wären da alle Kinder irgendwie unglücklich rausgekommen. Und so ist es ja nicht gelaufen. Deswegen finde ich das eine sehr, sehr gute Botschaft hier für ja sowohl Mütter als auch Väter, die hier zuhören, dass man da vielleicht auch Druck aus der Sache rausnimmt. Weil ich kann mir das genau. Schon ganz gut vorstellen, dass es dann frustrierend ist, gerade wenn zum Beispiel eben keine Elternzeit genommen wird oder gerade nicht möglich ist und eine Woche Urlaub und dann will man, dass in der Woche Urlaub alles klappt und es klappt erstmal gar nichts und das hinterlässt einen dann unerholt und frustriert zurück nach dieser Woche.
Ja, genau. Ja. Ja, und deshalb ist auch, finde ich, wenn man die Rollen anschaut, das heißt, ein Kind braucht beide Elternteile. Man kann das natürlich voll unterschreiben, das ist schon richtig. Nur, wenn man es vom Kind aus betrachtet, ein Kind braucht eine gut ausgefüllte Rolle seiner Eltern. Das ist jetzt nicht unabhängig von dem, welche Bindungserfahrung du mit dem Kind hast, wie stark du dich für dein Kind einsetzen kannst. Und du wirst ermächtigt als Vater ja eigentlich erst durch das Tun, also durch die Ausformung deiner Vater-Kind-Beziehung. Und die braucht eben eine Geschichte, eine geteilte Geschichte. Sie braucht nicht nur der Status, da ist ein Vater, da ist eine Mutter und deshalb braucht ein Kind beide. Nein, ein Kind braucht eine zu ihm herangewachsene Person, also sowohl Vater als auch Mutter.
Ich stelle mir das gerade so ein bisschen wie so ein Puzzle vor, wo das Kind am besten natürlich mittendrin sitzt und drumherum ist alles angedockt. Und idealerweise sind es natürlich beide Seiten, die ihre Anteile daran haben. Das wird schwierig sein, das immer 50-50 hinzubekommen, aber fürs Kind ist erstmal wichtig, dass ja eben keine Ecken leer bleiben, sondern überall ein Puzzlestück anliegt und es versorgt ist. Und wer diesen Punkt erstmal übernimmt, ist grundsätzlich nicht primär wichtig.
Ja, und man könnte aber auch noch sagen, in manchen Puzzleteilen, ist ja von Familie zu Familie unterschiedlich, ist es fürs Kind auch okay, wenn ein Teil des Puzzles leer bleibt, ist zum Teil besser, wie wenn das einfach so jetzt mal gefüllt ist von, sagen wir mal, jemand, der oder die diese Rolle überhaupt nicht erschaffen kann. Ja, also ich sage das bewusst, weil es wird ja manchmal jetzt gerade, wenn man jetzt anschaut, Scheidungsrecht oder Sorgerecht für die Kinder, wird ja manchmal so gesagt, ja, ein Kind braucht beide Elternteile, also machen wir uns das ganz einfach und sagen einfach, okay, jetzt ist die Familie auseinandergegangen und damit geht das Sorgerecht automatisch an beide, hälftig sozusagen, also sozusagen wie wenn das kommunizierende Röhren wären, es braucht Vater und Mutter, also machen wir das so, ja. Das ist von meiner Seite aus betrachtet eigentlich vom Kind aus nicht, nicht richtig, weil das Kind braucht einen Vater, der diese Rolle auch tatsächlich drauf hat sozusagen, durch gemeinsame Geschichte, durch gemeinsame Bindungserfahrungen, und braucht genauso eine Mutter, die das drauf hat. Und fürs Kind wäre es eigentlich nicht richtig, wenn wir sagen würden, wir betrachten alles nur sozusagen als angeborenes Anrecht eines Vaters und angeborenes Anrecht einer Mutter. Also alles muss hinterlegt sein durch, ich will nicht sagen Kompetenz, das klingt so technisch, aber schon, das Kind erwartet ja auch dann, dass mein Papa auch wirklich Papa sein kann und das gut machen kann. Und Mama ganz genauso.
Ja, ein sehr, sehr interessanter Gedanke, dessen Umsetzung wahrscheinlich unglaublich schwierig ist, um da dann in solchen Situationen auch das herauszukristallisieren und herauszuarbeiten, dass eigentlich für das Kind jetzt in der Situation besser wäre, wenn nicht beide das Sorgerecht bekommen. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken. Aber wie gesagt, die Umsetzung stelle ich mir mindestens genauso spannend vor, oder dass den Prozess, den Entwicklungsprozess, sagen wir so.
Ja, natürlich. Ich kenne die. Der ist oft genug, ja, schwierig genug. Ich glaube schon, dass man, wenn man das Bindungssystem anschaut, wegkommen muss von diesen pauschalen Aussagen, so wie es gibt mütterliches Verhalten, es gibt väterliches Verhalten, nein, gibt es nicht. Und so ist es eben genauso auch in dem, ja, Kinder brauchen Vater, Kinder brauchen Mutter, aber sie brauchen vor allem Menschen, die diese Rolle dann auch gut ausfüllen können.
Wenn wir das Thema so ein bisschen in die Gegenwart holen, gerade jetzt rund um dieses Pandemie-Thema, was auf der einen Seite leidig ist, auf der anderen Seite vielleicht aus diesem Blickwinkel doch auch ganz interessant ist, sehen Sie da momentan Potenzial, dass sich die Väterrolle oder die Bindung der Kinder zu ihren Vätern verändert, wo doch zum Beispiel so viele Väter jetzt viel mehr zu Hause sind durch Homeoffice und eben nicht den ganzen Tag im Büro oder bei der Arbeit?
Gut, es ist wahrscheinlich schon extrem unterschiedlich von Familie zu Familie, aber ich erlebe auch viele, viele Familienkonstellationen, wo es eigentlich so viel Stress ist und sich jeder zerteilt in seinen verschiedenen Rollen, dass es nicht gerade eine tolle Übungsstrecke ist, sozusagen jetzt in die väterliche Rolle reinzuwachsen, wenn man auf der linken Hand das balanciert und auf der rechten das und ein Telefon in der Hand und so. Aber ist natürlich, kann schon so sein, dass es dann für den einen oder anderen eine Chance ist, aber du brauchst halt beim Kind immer, Kinder brauchen Zeit, ja, sie brauchen Entspannung und ihren Rhythmus, und das ist einfach jetzt in der Pandemie total schwer geworden, weil der Alltag muss laufen, und also ich wünsche mir natürlich, dass viele Väter jetzt eine positive Erfahrung mit ihren Kindern machen konnten, aber manchmal war es halt dann auch doch viel Stress im Kessel. Und viele gehen wieder raus und sagen, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank bin ich wieder im Büro sozusagen, ja. Also.
Jetzt gibt es ja zum Beispiel ich glaube, es ist eigentlich in der EU eine Richtlinie oder eine Direktive, wie das jetzt genau in Deutschland umgesetzt wird, weiß ich nicht. Bei uns in der Klinik war es zum Beispiel nicht so, aber es gibt ja Länder, wo die Väter die ersten 2 Wochen nach der Geburt des Kindes Urlaub bekommen. Punkt. Also bezahlten Urlaub, brauchen nicht zum Chef kriechen und sagen, kann ich bitte, und zum Kollegen, kannst du mich vertreten oder sonst irgendwie, sondern es ist festgelegt, Geburt hat stattgefunden und du kriegst 2 Wochen Urlaub. Mhm. Wie finden Sie das?
Grundsätzlich super. Man muss von der Familie aus denken, dass vor allem die Mutter braucht Entlastung, sie braucht das Gefühl, ich bin eine Königin, sie will oder sie muss gut versorgt werden. Und natürlich spielt der Vater da auch eine wichtige Rolle, aber eben je nach Familie. Es gibt sicher auch Konstellationen, wo zum Beispiel eine Großmutter dann kommt und das übernehmen würde. Ich finde es für die Väter super, wenn sie mitkriegen, wie ihr kleines Kind und diese ganz, ganz besondere magische Zeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Väter, obwohl sie vielleicht jetzt dadurch, dass sie nicht stillen können, wenn es die Wahl ist, dass man stillt, dass sie eben manches eben doch nicht vielleicht in der brühwarmen, körperwarmen Fassung mitkriegen, aber vieles eben doch. Und ich glaube, das kann eine wahnsinnig tolle Erinnerung sein, nachher, wenn du wieder im Job bist, wie dein Baby gerochen hat und dass dich darauf freust, wenn du abends nach Hause kommst. Also ich finde es super.
Ich erinnere mich beim Durchschauen, glaube ich, auf Ihrer Webseite auch zu dem Thema, dass Sie sich sehr gestört haben an so Begriffen wie der neue Vater. Das fand ich ganz, ganz schön, weil irgendwie wird man da, wenn man in diesen Sphären unterwegs ist oder ja, so viel durch Elternmagazine oder so populär ja, Artikel, Literatur durchguckt, wird man da immer wieder mit konfrontiert, der neue Vater, Modell 2.0 quasi, mit ganz vielen tollen neuen Eigenschaften. Da haben sie so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und fanden das, glaube ich, nicht ganz so toll, dass das so stilisiert wird. Wieso?
Ja, also erstens mal, weil es statistisch so nicht wirklich hinhaut, ist also so ein bisschen eine Überzeichnung, weil nach wie vor ja eigentlich die Väter einen deutlich geringeren Teil an direkter Arbeit am Kind und Haushaltsarbeit und so übernehmen. Also es ist wirklich so, der Vater heimst jetzt sozusagen Lorbeeren ein, die Mutter nie gekriegt hat für die gleiche Rolle. Also berichten wirklich viele, wenn der Vater mal sein kleines Kind mitbringt zur Arbeit, dann wird er da gefeiert und toll, und wie der Vater da hier das Kind jetzt für das sorgt und so. Und wenn die Mutter ihr Kind mitbringt, dann die kriegt ihren Job nicht gebacken hier, die soll mal irgendwie das besser hinkriegen, die Arbeit zu organisieren. Ja, also es ist einfach erstmal ungerecht, zweitens mal stimmt es nicht ganz. Natürlich gibt es die Väter, die die Rolle voll ausfüllen, aber wir müssen einfach sagen, anerkennen, das ist ein seltenes Tier in der freien Wildbahn, dieser neue Vater. Und dazu kommt noch, was mich ein bisschen, was man auch einfach vielleicht einfach anerkennen muss, es ist, dass die Rolle der Mutter nach wie vor eigentlich konstanter ist. Also es ist viel seltener, dass eine Mutter ihr Kind, ihr Nachwuchs im Stich lässt sozusagen, also die Beziehung sozusagen schleifen lässt oder wirklich ganz, natürlich gibt es das, aber es ist viel seltener als bei den Vätern. Bei den Vätern ist es eher so, dass die Anstrengung, sagen wir mal so, ja, schwankt, wie viel dann wirklich für die Familie investiert wird. Ist zum Beispiel untersucht worden, wie viel das am Anfang der Paarbeziehung, also wenn die Väter verliebt sind sozusagen, am Anfang der Paarbeziehung, so viel mehr, dass sie viel mehr machen für den Haushalt und viel mehr dann auch direkt mithelfen, so dass dann auch schon gesagt wurde, dass ein Teil der väterlichen Investitionen oder der Arbeit, dass es eigentlich Werbungskosten sind. Ja, also man wirbt um die Mutter, man wirbt um die Paarbeziehung, und deshalb will man guter Vater sein, um so ein bisschen zu zeigen, wie gut man ist. Also das spielt eine Rolle, spielt auch eine Rolle, dass Väter eher mal, wenn sie dann eine neue Paarbeziehung eingehen, dann eher die Kinder aus dem Auge verlieren, eher als die Mütter. Also ist natürlich nur rein statistisch, das heißt nicht in jedem Fall so. Aber irgendwie ist die Mutterrolle immer noch eine konstantere Rolle als die des Vaters.
Ja, und gerade also wenn Sie von Rollen sprechen, das sind ja nicht die einzigen Rollen, die diese Frau und dieser Mann einnehmen bezüglich des Kindes. Natürlich soll es die erste Rolle sein, Mama und Papa. Im Lockdown war es jetzt auch, mussten viele auch die Rolle der Lehrerin und des Lehrers übernehmen. Man ist irgendwie, man fühlt sich dazu auserkoren, da Mentor zu sein und Coach und damit das Kind seinen Weg, den Weg, den man vielleicht sogar selbst dem Kind vorzeichnet, dass es den Weg geht. Das ist ja auch eine Ansammlung an Rollen und an unterschiedlichen Ebenen, die so kaum zu schaffen sind in einem einem ausgeglichenen Maß, oder?
Ja, es ist wirklich tatsächlich so, die moderne Familie, die hat so viele Rollen auf sich vereinigt, die in anderen Kulturen eher getrennt sind. Also man ist als Vater und Mutter dann gleichzeitig Erziehender. Man muss das Geld herbeischaffen. Man hat dann auch noch eine Paarbeziehung, also Sex und Co. Und das passt natürlich manchmal wie der Reißnagel zum Luftballon eigentlich, diese verschiedenen Rollen. Und ist eigentlich sehr interessant, dass wenn man die Kulturen anschaut, dass wir in der westlichen Kultur so die ersten sind oder die gibt natürlich in der Geschichte Vorläufer, aber dass wir zum Beispiel Liebe und Kinder haben in eine Institution reingefügt haben, nämlich Familie. Und wie alle wissen, ist das echt ziemlich, ja, klappt manchmal, aber eben nicht immer, weil tatsächlich Kinder mit Kindern leben und eine Kraft und Familienleben, um die Kinder zu organisieren, ist zum Teil eben ein Widerspruch oder ist eine Herausforderung für deine romantische Beziehung als Eltern. Oder andere Kulturen, die sagen von vornherein, nee, das passt überhaupt nicht zusammen. Also für die Liebe habe ich eine oder mehrere Liebespartnerinnen dort draußen, ja, und für die Familie, für die Kinder, da ist dann diese, also dieser oder jener zuständig. Aber das in einer Einheit zu bringen, das ist schon ein gewagtes Unterfangen, weil wir wissen ja, dass die meisten Stressmomente und die meisten Scheidungen passieren wahrscheinlich nicht ohne Grund, dummerweise in der Zeit, in der die Kinder am meisten brauchen, nämlich so im Kleinkindalter. Ja. Und davor sind ja schon die Trennungsvorläufer und Auseinandersetzungen. Also man muss wirklich sagen, dass Triangulierung, also dass dann in die Paarbeziehung jetzt noch ein Kind reinkommt, ist ganz offensichtlich für viele Familien ein so großer Stress, dass es dann das Projekt Familie sprengt. Also wahrscheinlich laden wir uns zu viel rein. Und vielleicht klappt es deshalb nicht häufig. Und es klappt ja immer seltener. Also je mehr Freiheit wir haben, je mehr wir sozusagen eine liberale Kultur geworden sind, desto eher ist es dann so, dass die Wege sich trennen. Viele schon das Projekt Familie gar nicht mehr in Angriff nehmen, weil sie irgendwie vielleicht den Finger in den Wind halten und sagen, das ist unglaublich schwierig und die Gefahr, dass ich nachher meine schöne romantische Beziehung, Paarbeziehung nachher nicht leben kann, die ist doch relativ groß.
Ja, ich fand das jetzt mit der Triangulierung so einen schönen Begriff, aber wollte nochmal anknüpfen an das Letzte, was Sie gesagt haben, auch bezüglich der Trennung. Natürlich muss man festhalten, dass für das Kind natürlich auch eine Trennung, natürlich ist sie häufig, ja, denke ich mal, schlimm, aber je nachdem, wie schwer das Verhältnis zu Hause so ist, kann das für das Kind, auch nachdem der Schmerz vorbei ist, ja auch was Positives haben, wenn ja so eine nicht funktionierende trianguläre Beziehung sich dann doch nochmal verändert. Aber ich fand dieses Bild, dieses Dreieck so toll, weil wir haben jetzt wieder ganz viel von den zwei Schenkeln des Dreiecks gesprochen, von Mutter zu Kind, vom Vater zu Kind, aber so den dritten Schenkel, der ist ja irgendwie so ein bisschen runtergefallen oder fällt, ja, glaube ich, bei vielen hinten auch runter. Ja. Und da dachte ich mir, ist der auch für Väter, wenn wir zur Väterrolle zurückkommen, ja eine ganz tolle Chance, sich auch manchmal mehr einzubringen. Gerade wenn wir gesagt haben, am Anfang hat der Vater so ein bisschen Nachteil, ein bisschen Rückstand, auch was Bindungen angeht, auch einfach so aus natürlichen Gründen und dass eben dort, wenn man dann auf den dritten Schenkel, auf die Beziehung zwischen den Partnern achtet und da sich mehr Mühe gibt, das ist auch das, was vielleicht eben nicht so nach außen scheint, das ist nicht die Heldenrolle, wenn man dann als Vater jetzt auch überspitzt gesagt mit dem Kind auf der Arbeit aufschlägt oder das Kind sich um den Bauch bindet und als Vater den Spaziergang erledigt, sondern das sind dann Sachen, die vielleicht nach außen gar nicht so ja, auffallen und wo man dann doch viel investieren kann. Und gerade wenn ich daran denke, ist ja auch so eine der Wurzeln unseres Podcasts, ist, dass wir auch sagen, ja, die Familie hat sich einfach so sehr verändert, kulturell gerade in Mitteleuropa, dass wir eben nicht mehr in so größeren Verbunden leben, wo die Großeltern direkt mit dem gleichen Haus sind, wo die Rollen vielleicht auch besser verteilt werden können oder kleiner sind, sodass man mit den einzelnen Aufgaben besser zurechtkommt. Dass das dann wahrscheinlich ganz, ganz wichtig ist, eben in diesen dritten Schenkel des Dreiecks ganz viel zu investieren.
Ja, wobei schon das Wort investieren sagt ja schon so ein bisschen, dass es was ganz Schwieriges ist. Also ich will nicht sagen, ich finde es was Wunderbares und ich habe selber auch die Erfahrung machen dürfen, dass es die Beziehung dann auch stärken kann oder eben in eine andere Ebene heben kann. Aber ich weiß genauso, und das war bei uns genauso, dass das eine Gnade ist. Also und ich habe Zeiten durchlebt, wo ich das nie eigentlich erwartet hätte, dass wir das schaffen. Also das heißt, ich habe allen Respekt und ich glaube, wer das erlebt, wie viel Kraft ein kleines Kind, ein kleines Menschenkind braucht, und das in unserer heutigen Kultur, wo es eben dann doch wieder so ist, dass wir kein Dorf haben, keine Unterstützung oder zu wenig Unterstützung, dass uns der Wind ins Gesicht bläst, der weiß, dass eben die Paarbeziehung ganz leicht unter die Räder kommt. Das ist einfach, ich meine, das ist einfach schon biologisch, wenn man sich vorstellt, dauernde Erschöpfung, kein Sex, ja, kein oder wenig, einfach die Zeit, wo man sich ganz dem Kind hingibt. Und ich glaube schon, unser westliches Ideal von einer romantischen Beziehung, also wo wir innig miteinander verschmolzen sind, das ist ein ganz schwieriges Modell für ein Familienleben, in dem das eben auch oder diese ganze emotionale Intensität eben auch für das Kind vorgesehen ist. Und das, glaube ich, finde ich toll, mit Vätern sich das klar machen, dass das einfach eine ganz schwierige Zeit ist, oder nicht nur Väter, auch Mütter, dass man da wirklich einen eisernen Vorrat braucht an gemeinsamem und an Vision und an ja vielleicht auch dickem Fell und so. Also ja, ich habe da einfach allen Respekt. Ja.
Ich glaube, allein das Wissen, dass das ein natürlicher Prozess ist und dass die Schwierigkeiten, die sich da ergeben, dass die fast schon dazugehören. Ich glaube, die können schon ganz viel bewirken an aktivem Beitrag, der dann zu leisten ist. Und diese innige, ideale, romantische Beziehung, die Sie gerade gezeichnet haben, die ist eigentlich bis kurz bevor das erste Kind kommt und kommt vielleicht wieder, wenn die Kinder aus dem Haus sind, oder? Jetzt sehr übertrieben formuliert, aber so, wenn es um die Paarbeziehung geht, ist das wahrscheinlich, sind das die zwei Extreme. Aber das muss im Endeffekt jede Familie dann für sich selbst gucken, wie sie die Gegebenheiten miteinander verleben, wie sie die Kinder in die Beziehung einbauen. Häufig ist es ja auch so, dass es nicht bei einem Kind bleibt, nicht nur bei mir und bei Herrn Renz-Polster, sondern auch in anderen Familien wird dann die Schwierigkeit gleich nochmal verdoppelt oder verdreifacht oder wie bei uns vervierfacht. Aber ich meine, ich glaube, da sind wir uns einig. Kinder sind das Größte, was es gibt, und es gibt nichts Schöneres, als diese Stöpsel zu Hause zu haben und ihnen beim Großwerden zuzusehen. Insofern ist es die Mühe allemal wert, auf jeden Fall.
Das ist nett gesagt, die Mühe allemal wert. Ja, natürlich, das sehe ich ganz genauso. Also ich muss sagen, ich habe persönlich Durststrecken durchgemacht als Vater. Ich habe Durststrecken als Ehemann durchgemacht und wahrscheinlich genug Durststrecken als Einzel, als Person, dass ich, glaube ich, sagen kann, wenn ich damals als Vater gewusst hätte, was dann nachher ich an Erfahrungen sammle und wo es hingeht, dass wirklich die Beziehung, auch jetzt die Paarbeziehung, ja, wieder neu belebt werden kann, dass sie voller wird, dass sie irgendwie wächst, ja. Wenn ich das als Gepäck oder als nicht Gepäck, als Schatz damals schon als Vision sozusagen in mir gehabt hätte, hätte mir sicher vieles, was ich dann als Durststrecke empfunden habe, hätte ich vielleicht dann einfach besser durchschreiten können. Also das sage ich jetzt nur, um Mut zu machen. Das ist einfach, natürlich haben wir immer wieder Phasen, wo es dann auch, ja, dann passt auf dem Schenkel des Familienlebens nicht so richtig, dann vielleicht mal eine Zeit lang mit den Kindern. Aber so wie es bei den Kindern ist, meine Erfahrung ist, dass man jeden Zipfel Beziehung wieder herziehen kann. Und dass der wieder wird, dass der wieder, wie du ein Tischtuch, manchmal, das rutscht dir weg und dein Kind rutscht dir auch weg in einem gewissen Sinn, oder die Beziehung zu deinem Kind verlierst du dann so ein bisschen aus dem Ding. Aber das Tolle ist, wenn mal was war, dann kannst du es wieder herziehen. Und das ist so wunderbar. Also ich habe wirklich jetzt zu jedem von meinen Kindern, ganz klar hatte ich auch Zeiten, wo dann irgendeine Durststrecke war, wo man irgendwie vielleicht nicht alles wirklich toll findet und sich manchmal auch in den Haaren ist und sich verkeilt und so. Und dann aber die Erfahrung wieder, dann später, wie alles wieder wächst. Das ist Magie. Das ist Magie. Und genau das Gleiche mit der Paarbeziehung, dass es wieder wachsen kann. Das ist einfach toll.
Ja, ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte. Ich fand das sehr schön, nochmal zu betonen, dass man, ja, das hast du sowohl gesagt, Florian, als auch Sie, Herr Rentzpolster, dass man, ja, wenn man ein bisschen sich vorbereitet mental, dass man dann einfach besser da reingeht, dass man vielleicht eben nicht mit der rosaroten Brille sofort, natürlich, die ist da, wenn das Kind dann da ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, und das hat ja auch hormonelle Gründe, aber ist natürlich auch ein Wunder und was ganz Tolles, aber dass man ja auch darüber hinaus weiß, es wird auch diese Durststrecken geben, wie Sie sie genannt haben, dass man dann vielleicht eben da besser durchkommt. Ich stelle es mir vor, als würde man jetzt mit dem Skateboard ins Skaterpark gehen. Da ist es schon gut, wenn man Schienbeinschoner anhat und hier an den Ellenbogen nochmal, wenn man dann stürzt, dann ist alles nicht ganz so schlimm. Dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Spaß an der Sache und kommt dann wieder besser auf die Beine. Und ja, so denke ich mal, vielleicht als kleine Take-Home-Message, dass man einfach, ja, das mitnimmt, dass man sich vorbereitet eben auf gute wie auch schlechte Zeiten. Jetzt habe ich einen ganz schrecklichen Serientitel hier zitiert, an dem leider auch ein bisschen was Wahres dran ist. So ist das Leben einfach. So kurz übers Knie gebrochen zusammengefasst. Und das ändert sich auch bei der Väterrolle nicht, bei der Mutterrolle nicht, bei der Familienbeziehung nicht. Und ja, ich freue mich, wenn hier der ein oder andere was mitnehmen kann aus dieser Folge, sie weiterleitet, wenn Mütter es den Vätern vorspielen oder umgekehrt Väter den Müttern vorspielen oder im Bekanntenkreis, wenn sie denken, dass man hier was Positives mitnehmen kann, davon gehe ich aber ganz sicher aus. Herr Rentzpolster, wir verweisen natürlich auch, wie wir es anfangs gesagt haben, auch auf die ganzen tollen Bücher, die Sie geschrieben haben, auf Ihre Internetseite kinder-verstehen.de, wo Sie ja auch ganz, ganz viele, ja, Informationen auch gratis zur Verfügung stellen. Also das ist ja nicht so, dass dort nur Ihre Bücher beworben werden, sondern es gibt da so, so, so viel zu lesen und zu entdecken. Also ich habe mich da schon ganz oft den Unterseiten verloren und ganz, ganz viel gelernt und ja, für mich gewonnen. Wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes, dann kann man also runterscrollen und einfach klicken. Wir bedanken uns wirklich herzlich für Ihre Zeit, die Sie gefunden haben, hier bei der Folge dabei zu sein. Und ja, ich sag mal, alle guten Dinge sind mindestens drei. Jetzt waren Sie schon zweimal da, also freuen wir uns schon jetzt auch auf ein Wiedersehen und Wiederhören.
Wunderbar, finde ich gut.
Dankeschön und allen Hörern alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.